Und jetzt geht's los mit einer neuen Folge von Sammer und Basile, präsentiert von der Hagedorn Unternehmensgruppe. Viel Spaß! La, 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 la.
Herzlich willkommen zu Sammer und Basile, der Hagedorn Talk. Matthias, herzlich willkommen auch dir wieder.
Dankeschön.
Frohes neues Jahr, kann man das noch sagen?
Kann man immer sagen.
Ja, also das letzte Mal hatten wir noch im Dezember, da haben wir noch über die Geschenke diskutiert. Und da sollte ich ja noch nachfragen, bist du zufrieden, so wie es dann am Ende gelaufen ist unter dem Weihnachtsbaum?
Mein lieber Mann, du merkst dir aber die Dinge, sehr zufrieden,
ja.
Sehr zufrieden. Und schöne Zeit gehabt, schöne Tage gehabt, ja. Im Kreise der Familie und ich bin da wirklich sehr, sehr glücklich, so eine Familie zu haben.
Ja, schön. Das hast du doch schön gesagt. Ja. Gibt es denn im Hause Sammer so etwas wie Neujahresvorsätze?
Nicht im starken Sinne, um zu sagen, man legt gewisse Themen fest. Nee, das hat sich irgendwie auch nicht ergeben und im Laufe der Jahre war eigentlich das, was anstand, immer auch im Jahr besprochen, aber nicht unbedingt als Botschaft des neuen Jahres, eigentlich nicht.
Dann haben wir einfach so viel Spaß wie im vergangenen Jahr,
ja,
mit dieser Sendung.
Ja.
Wir setzen uns hin, Matthias, und beginnen doch direkt zu Beginn, wenn was doch ganz gut lief, dann sollte man das auch beibehalten, mit unserer Rubrik Schnelles Aktuelles. Matthias, vorgestern saßt du noch auf der Tribüne, Borussia Dortmund gegen Heidenheim. Ihr habt gewonnen. Hast du dich auf der Tribüne mehr geärgert oder mehr gefreut?
Boah, alles, ich sag immer alles zu seiner Zeit. So ein Fußballspiel ist ja von verschiedensten Sequenzen und auch Entscheidungen und Situationen abhängig. Und so reagiere ich natürlich auch darauf. Und das gehört auch dazu, das Emotionale. Ich habe es ja auch in München auch oft erlebt und es ist ja auch so eine Story, als Uli und Kalle noch richtig aktiv waren, war im Spiel die Mannschaft mehrmals komplett verkauft und als das Ergebnis dann wieder ordentlich war, waren sie alle wieder eingekauft und es war alles wieder gut. Also dementsprechend auf der einen Seite manchmal ein bisschen lustig, auf der anderen Seite die Fußballersprache ist rau. Und wenn man
vorgestern verkauft bei Borussia Dortmund? Während
Bitte?
Des Spiels. Wen hättest du denn verkauft während des Spiels gestern?
Ja, da ich nie ein guter Manager war und auch nicht werden wollte, ist ja auch ein Thema, wo wir gleich ein bisschen drüber sprechen werden, das weniger, sondern es geht darum, um zu sagen, Borussia Dortmund, allerhöchste Ansprüche und so, wie kommen gewisse Verhaltensweisen, ich sage nicht Fehler, weil Fehler macht jeder zustande und das ist ein Thema, wo der Club dran arbeitet, gute Reaktion gezeigt, nachdem es 2-1 stand, Trainer gute Einwechslung getätigt, offensiver geworden, das war sehr, sehr gut. Wenn man mich jetzt so fragen würde, würde ich sagen, ja, wenn wir dann einen Schritt weiter werden, wird man erst gar nicht 2-1 hinten liegen, ist ja auch klar.
Also seid ihr noch nicht einen Schritt weiter?
Wir sind in der A-Note sehr stabil, was die Meisterschaft betrifft. Wir müssen ja in der Champions League jetzt auch gegen Atalanta uns erstmal durchsetzen. Also A-Note ist erstmal das Wichtigste. Ich glaube, dass der Club in Verbindung Trainer, Mannschaft sich dahingehend verbessert und stabilisiert hat, aber da verschließt keiner die Augen, was man auch in Zukunft tun muss für diese Mannschaft, für diesen Club und das wird auch offen und ehrlich besprochen.
Dann machen wir weiter bei Schnelles Aktuelles. 6 Punkte jetzt noch auf die Bayern. Wer hätte das gedacht? Haben wir wieder einen Titelkampf?
Das liegt nur an Bayern München. Das liegt nur an Bayern München, ob es ein Titelkampf wird, weil ich glaube, sie sind mit Abstand die Besten. Aber ich finde es wohltuend, auch Nico Schlotterbeck hat sich ja nach dem Spiel ein bisschen geäußert, wo ich dann auch im ersten Moment denke...
Das Zitat haben wir hier.
Ja, gerne. Und auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ich mag mutige Spieler und Situationen, dass man auch in der Situation, wie sie sich jetzt gerade darstellt, vielleicht nicht damit rechnen könnte oder würde, weil wir eben noch nicht stabil genug sind. den Titel erreichen zu können. Auf der anderen Seite ist es immer so, dass Führungseigenschaften einhergehen müssen mit mutigen Aussagen, es danach zu leben und auch sich so zu verhalten. Das ist immer das Geheimnis, wovor manche Menschen dann auch Schwierigkeiten haben, Dinge benennen zu wollen, weil sie das Gefühl haben, diesen Anforderungen nicht gerecht zu werden. Das ist aber ein Trugschluss. Nenn es, lebe danach und sage hinterher, aber zumindest ehrlich dir gegenüber, es war mein Ziel, ich habe es nicht erreicht oder ich habe es erreicht. Also wenn du Außergewöhnliches erreichen willst und nur gewöhnlich argumentierst, wird dein Körper, dein Geist dir nicht folgen.
Endlich. Also begrüßt du es, dass Nico Schlotterbeck gesagt hat, wir wollen jetzt angreifen?
Ich finde es, was aus einer Gruppe heraus entsteht an Aussage, einfach mal gar nicht zu interpretieren, sondern einfach wirken zu lassen und zu beobachten, wie er, wie sich eine Mannschaft gibt. Weil gesagt ist das eine und versucht immer danach zu leben, ist das andere. Und das ist aber ein Prozess. Und deshalb, wenn du das Erste aber nicht tust, wie sollst du dich im Zweiten verbessern? Also er hat es jetzt geäußert und ich werde, ich finde das gut und ich werde aber natürlich wie immer mit Argusaugen und darauf achten, ob das auch alle wollen oder nur ein paar.
Hast du denn das Gefühl, es wollen alle?
Ich glaube schon. Mhm. Nur der eine oder andere weiß noch nicht, wie er sich verhalten soll.
Eher Spieler oder?
Weder noch. Also Borussia Dortmund ist bekannt dafür, in Epochen immer erfolgreich gewesen zu sein. Und das ist eine großartige Geschichte. Und die nächste Epoche wird mal wieder langsam Zeit, finde ich. Wie schnell auch immer. Ja. Geschichte ist langlebig, aber Borussia Dortmund hat bewiesen, sehr erfolgreich sein zu können. Und das steckt in diesem Club. Und viele, viele sind der Ansicht, dass man daran arbeiten kann.
Hans-Joachim Watzke hat ja immer gesagt, wenn die Bayern schwächeln, müssen wir da sein. Schwächeln die Bayern gerade?
Also wenn innerhalb einer Saison zwei Spiele zum Maßstab einer Schwächeperiode zählen, dann ist es gering, würde ich sagen. Und dementsprechend hätte man vielleicht von vornherein nicht damit gerechnet, dass sie Augsburg zu Hause verlieren und in Hamburg unentschieden spielen. Aber ich kenne Bayern München gut genug. Ich durfte 4 Jahre damit wirken und damit arbeiten. Und ich habe Teile, also Hamburg ein bisschen mehr als Augsburg, Teile des Spiels gesehen. Und es gibt eigentlich keinen Grund für die Bayern, irgendwo argwöhnisch zu werden, weil sie beide Spiele hätten auch gewinnen können. Also die A-Note hat nicht gestimmt, aber die B-Note war nicht so, wo du sagst, oh, da ist jetzt grundsätzlich was in der Veränderung. Das war, wenn ich richtig informiert bin, in 20 Tagen das 7. Spiel. Wir haben immer auch hier darüber geredet, dass Bayern sehr physisch ihr Spiel interpretiert, neben der individuellen Qualität. Und wenn dann mal nicht außergewöhnlich gut, sondern mal vielleicht Normalität eintritt, dann kann das passieren. Aber ich sehe in meinem Innersten überhaupt keinen Ansatzpunkt, um zu sagen, da könnte eine größere Schwächeperiode kommen von Bayern.
Aber wenn sie kommt, so verstehe ich dich richtig, würdest du es auch begrüßen, wenn dein Verein Borussia Dortmund geschlossen sagen würde, wir wollen es versuchen, wir wollen angreifen?
Ich glaube, warum spielst du Samstag, Mittwoch, Samstag, um Spiele zu gewinnen? Das ist der eine Punkt. Und natürlich ein Selbstverständnis zu erreichen in deinem eigenen Handeln, um diesem Maßstab gerecht zu werden. Und manchmal ergeben sich Situationen, wo die Aussage getätigt werden muss von Nico Schlotterbeck. Also ich kann mich nicht erinnern, dass in der jüngsten Vergangenheit, wie alt die auch ist oder wie jung die auch ist, sich jemand so geäußert hat, so deutlich. Und das ist erstmal aller Ehren wert. Und dementsprechend sollte man jetzt aber mehr wieder auf die inhaltliche Schiene gehen, nicht auf eine allgemein gehaltene Aussage, dass das grundsätzlich sein Ziel ist. Das finde ich gut, aber ich werde sehr genau darauf achten und ich bin nicht der Einzige in diesem Club, das weiß ich, dass das, was er jetzt auch geäußert hat, am Ende immer den Maßstab des Verhaltens braucht. Nicht fehlerbehaftet, sondern ja, im Auftreten, in der Art und Weise, wie man es tun will. Und da muss schon noch der nächste Schritt kommen, um wirklich ganz, ganz oben, wir sind zwei und das ist in Ordnung punktemäßig, aber um ganz, ganz oben anzugreifen, müssen sich schon noch ein paar Dinge verbessern.
Gestern gab es einen Schock. Marc-André ter Stegen hat sich wieder verletzt. Schwerer verletzt. Muskelverletzung soll bis zu 2 Monate jetzt wieder ausfallen. Das würde bedeuten, der ganze Februar fällt weg, der ganze März fällt auch weg. Je nachdem, wie er dann reinkommt, hat er in der Vergangenheit ja auch schon schwerere Verletzungen, wo er jetzt lange, lange nicht gespielt hat, ist ja extra nach Girona gewechselt, um sich jetzt nochmal zu präsentieren für die WM. Mit dieser neuen, langwierigen Verletzung, ist es überhaupt vorstellbar, Matthias, dass Marc-André ter Stegen noch mit zur WM fährt?
Also in solchen Situationen sind Aussagen manchmal sehr hilfreich, um irgendwo reiserisch etwas tun zu können. Aber woran soll der Junge sich aktuell orientieren? Er hatte Patellasehne und er hatte Rücken. Also damit schon gar keinen Rhythmus. Er kam gut zurück, wie man es jetzt gesehen hat. Und in so einer Situation ist die Lebenserfahrung, die ich auch selber sammeln durfte, dahingehend immer wichtig, um zu sagen, erst einmal jetzt irgendwelche Aussagen über die Zukunft zu treffen, verbietet sich, finde ich, auch für uns. Also, der Junge soll gesund werden, soll diese Verletzung vollständig auskurieren, soll dann hoffentlich wieder im Tor stehen und dann wird man entscheiden können, A, in welcher Verfassung, in welcher Form, in welcher Gesundheit er sich präsentiert. Und dann kann man auch Entscheidungen treffen. Zum jetzigen Zeitpunkt würde man sagen, keine Chance. Aber das Leben besteht doch. Ich hatte eine schwere Infektion. Ich musste meine Karriere beenden, musste dann für mich einen völlig eigenen Weg finden. Nicht in diesen Situationen Aussagen tätigen, die auch für einen selber und wenn man sie auch wahrnimmt, so destruktiv sind, um keinen Sinn mehr zu sehen, einer Heilung, einer Fortsetzung der Karriere und deiner Ziele. Mhm. Wir werden das erst wirklich analytisch sehen können, wenn er dann Februar vielleicht weg, März vielleicht weg, okay, Februar, März, April steht er vielleicht wieder im Tor, dann wird man sehen und wir sagen jetzt, keine Chance und plötzlich kommt er zurück und er hält, wie es gar nicht anders geht und möge das nicht passieren. Manuel Neuer sagt dann ja oder nein, gar nicht mehr und Baumann in Hoffenheim hat sich plötzlich auch verletzt, wem haben wir dann noch da, wie auch immer, dann gibt es eine Diskussion. Also ich bin immer ein Freund der Realität. Und wenn du eine Situation hast, die im Sommer ist, die muss ich nicht Anfang Februar entscheiden. Auch nicht für Marc-André ter Stegen, der so ein feiner Sportler ist.
Dann haben wir es mit unseren schnellen, aktuellen Themen und machen jetzt weiter mit das Thema. La, 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 la. Matthias, wir haben uns ja im Vorfeld auch wieder eben unterhalten, telefoniert und haben uns überlegt, oder du hast ja auch Gedanken gemacht, über was können wir sprechen. Wenn wir uns jetzt mal die Macht der Spieler oder auch der Berater im Vergleich zu den Vereinen anschauen, wir können das mal an dem Thema Dayot Upamecano festmachen. Wie bewertest du das Agieren der Bayern jetzt?
Das ist Fluch und Segen des Fußballs und auch der Spieler, dass der Fußball so in der Öffentlichkeit steht, dass das jetzt natürlich auch öffentlich bewertet wird. Aber auch da gibt es für mich eigentlich nur eine simple Lösung. Ich glaube, dass man insgesamt, und das ist nicht mit Upamecano und nicht Bayern München. Ich glaube, wenn die Situation ist, also die eine Partei ist der Verein und die andere Partei ist immer der Spieler. Ich weiß gar nicht, der Berater, ist das eine dritte Partei oder wer? Also die gehören zusammen, der Spieler und die Partei. Aber nochmal, ich war nie der klassische Manager. Ich wollte das auch nicht sein, weil diese Dinge mich zutiefst aufgeregt haben, zu pokern oder auszusitzen. Ich wollte Dinge immer unmittelbar bewerkstelligen können. Also ich wollte heute trainieren, um den Sieg morgen vorbereiten zu können. Also ich wollte immer aktiv sein. Aber was ich daraus, glaube ich, auch fürs Leben gelernt habe, ist die Tatsache, können wir überhaupt noch gut miteinander kommunizieren? Also wenn ich jetzt als Verein mit einem Spieler etwas besprechen will und ich höre mehr denn je, dass der Verein irgendwie mit dem Berater sprechen will, da kann irgendwie etwas nicht stimmen. Also wenn ich es angehen würde, aber deshalb wäre ich vielleicht ein schlechter Manager. Ich würde immer
als
klar, aber ich war nicht der klassische Manager. Ich wollte solche Gespräche nicht führen, weil die mich auf die Palme gebracht haben, weil das System in meinen Augen nicht richtig ist. Also die Berater, und es gibt wunderbare Berater, es gibt zwar auch ein paar windige, aber es gibt auch wunderbare Berater. Aber das System ist doch nur für die Berater so möglich ist, weil sie komisch kommunizieren, um nicht zu sagen falsch und schlecht kommunizieren. Weil das eine ist ja, ein Papier zu bewerkstelligen, um zu sagen, da steht etwas drin, okay, und das sind dann deine Voraussetzungen, wo du am Monatsanfang oder Monatsende gucken kannst. Aber ich finde, die viel wichtigere Basis, neben dem, dass das stimmen muss, ist die Tatsache, wie gehe ich in gewissen Zeiten, auch die möglicherweise etwas schwierig sind, wo man sehen muss, dass man zusammenkommt, wie gehen wir menschlich miteinander um? Welche Identität gibt es in diesem Abläufen der Kommunikation? Und ich glaube, dass das Thema Kommunikation in den letzten Jahren eher schlechter geworden ist, aber im allgemeinen Lebenszustand, um zu sagen, den Mut zu haben, wenn ich als Verein, oder damit gibt es ja 1, 2 oder 3 Personen, im Verhältnis mit dem Spieler sprechen will, dann gehe ich dem Spieler, wenn ich ihn haben will, in der Praxis jeden Tag auf den Keks. Ich hole den jeden Tag zu mir. Ich hole den jeden Tag zu mir und sage, wie ist der Stand? Weiß ich da nicht. Wie ist der Stand? Was ist so? Dann haben wir auch vielleicht mal 3 Tage. Und aus dieser Kommunikation entstehen Regularien in meinen Augen, um dann zu sagen, so, jetzt haben wir lange genug miteinander gesprochen und jetzt müssen wir mal Fakten liefern. Und wenn diese Fakten aus irgendwelchen Gründen nicht möglich ist, muss ich trotzdem als Verein den Stift weiter in der Hand behalten, um zu sagen, okay, wenn ich merke, dass das nicht funktioniert und ich bin ja nun mal derjenige, legitim ist, dass alle miteinander reden können und dass auch ein anderer mit anderen reden kann. Aber wenn ich Fakten schaffen will, aber keine Leitlinien schaffe, werde ich keine Fakten schaffen, sondern bin dann abhängig von den anderen. Und deshalb glaube ich...
Findest du es in Ordnung, dass die Bayern gesagt haben, jetzt machen wir mal eine Deadline? Bis hierhin entscheidest du dich, damit wir Planungssicherheit haben?
Es ist doch vollkommen klar. Ich weiß nicht, wie lange es die Gespräche gibt und das passiert immer. Und wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir in einer Situation, wo sich viele Dinge auch zum Positiven geregelt haben und auch schneller geregelt haben, dass diese Dinge nicht grundsätzlich jetzt benannt werden. Aber dass eine Situation eintritt, wie wir sie gerade haben, und es ist ja eine öffentliche Diskussion, die Berater, ich finde das Ganze einfach unter menschlichen Gesichtspunkten gar nicht praktikabel. Also ich als Verein, und da gibt's Personen, will einen Spieler, aber ich muss mehr mit den Beratern reden, als eigentlich in der Überzeugung mit dem Spieler. Und der Spieler gibt dem Verein das Gefühl, gibt in der Identität, bitte besprich das mit meinen Beratern. Wie soll denn ein Gefühl entstehen der Gemeinsamkeit? Und das ist das, was ich nicht verstehe. Deshalb würde ich immer sagen, auch in den Zwischenphasen, also es gibt ja Zeitfenster, um zu sagen, komm, wir trinken Kaffee, wir sprechen. Wie ist die Situation? Wie schätzt du? Was können wir tun? Was können wir machen? Ich weiß, ist vielleicht ein bisschen blauäugig, aber ich habe eben auch erlebt, ich war bei Bayern und wir hatten auch eine Situation mit Toni Kroos. Ich war mehrmals bei ihm zu Hause. Wir hatten dann eine Situation, wo die Emotionen eine gewisse Rolle gespielt haben. Ich gehe nicht so sehr auf Details ein. Und wo Toni dann als Norddeutscher manchmal auch ein bisschen stur ist und dann für sich entschieden hat, er geht zu Real Madrid. Die Entscheidung war so, aber der Verein hat etwas klar benannt. Ob richtig oder falsch, ist egal. Und der Spieler hat seine Entscheidung getroffen. Was ist passiert? Toni Kroos ist weggegangen, hat 5-mal die Champions League gewonnen. Sicherlich ein Verlust. Bayern München lebt weiter, hat dann auch die Champions League weiter gewonnen. Ich will nur damit sagen, wir müssen ein bisschen aufhören, dass wir denken, wenn man Leitlinien setzt, ist das Leben zu Ende. Oder wenn man den, wenn man den vielleicht verliert. Also ich glaube, es ist auch eine große Angst in diesen ganzen Gesprächen dabei, dass man nicht diese Klarheit, und man braucht Klarheit, benennt, um dann kurzfristig als Verlierer herzustellen. Ich nenne noch mal ein Beispiel. Ja. Bei uns, wir hatten das auch in Dortmund, zum Beispiel mal mit einem jungen Spieler, der hieß Youssoufa Moukoko, und der steht gerade in Kopenhagen auch wieder auf der Kippe. Da war auch die Situation und da, und was macht man und wie auch immer und drum und um, und dann hat man ihn auch sehr, sehr gut bezahlt, gar keine Frage. Aber ich will nicht sagen, dass das das Hauptausschlaggebende ist. Es ist immer noch der Sport. Wenn der Sport spürbar beim Spieler und beim Berater dann auch in solchen Gesprächen nicht mehr im Mittelpunkt steht, dann muss ich mich als Verein auch letztendlich hinterfragen, egal wie gut der Spieler ist, ob das dann auch der Spieler ist, den wir haben wollen. Ich kann einen Hund nicht zum Jagen tragen, sondern man muss dann ein Gefühl entwickeln mit vielen Gesprächen, um zu sagen, gibt es die Chance, zusammenzukommen, oder ist es hier, wie es jetzt möglicherweise ist, ein Dominoeffekt, wann fällt der Erste? Wenn der da nicht verlängert, dann kann der vielleicht dahin gehen, wie auch immer. Die Frage ist, will ich das als Verein oder will ich mich unabhängig machen? Und so muss ich argumentieren. Und dann kann ich auch kurzfristig mal als Verlierer darstellen, auf Dauer, mit einem klaren Statement, auch wenn ich mal Qualität verliere, wirst du als Verein trotzdem immer gewinnen.
Also ein Freund, du musst den Stift von in der Hand haben. Einer klaren Haltung und auch eine Deadline mal zu benennen.
Das habe ich hier schon mal gesagt, da haben sich auch einige wer führt, ohne Fakten ist kein Führer, sondern ein Loser.
So, wo kommen wir denn sonst hin? Wir müssen doch irgendwann mal Fakten schaffen und sagen, bis hierhin, dann mit jeder auch Planungssicherheit
hat. Würde ich meinen.
So. Uli Hoeneß hat sich dazu geäußert im Kicker. Wir können da einmal drauf schauen. Er hat gesagt, ich weiß, dass er, also Upamecano, und seine Familie sich in München sehr wohlfühlen. Ich fürchte jedoch, dass seine Berater alles tun werden, um ihn aus München wegzulotsen. Über dieses Verhalten bin ich entsetzt. Matthias, ist es nicht ein bisschen einfach? Upamecano, der ist Ende 20, der wird auch demnächst 30. Das ist doch ein erwachsener, mündiger Mensch. Der weiß doch, wen er da engagiert. Es läuft doch nicht so, dass der irgendwie nicht weiß, was da im Hintergrund passiert. Wenn er doch verlängern möchte, da braucht er den Berater doch nicht dazu, dass der den irgendwie in 28 verschiedenen Ländern noch irgendwie anbietet. Dann sage ich, ich verlängere. Oder ich sage, ich verlängere nicht. Ist das nicht ein bisschen zu einfach?
Ich bin schlecht im Pokern. Das gehört aber auch dazu und es ist legitim und wir sollten uns auch nicht an Upamecano abarbeiten. Ich finde, das ist ein wunderbarer Spieler.
Er darum geht es ja nicht.
Zurück.
Aber
genau.
Darum geht's ja nicht.
Genau, und das sollten wir nur mal benennen, dass dann nicht der Eindruck entsteht, dass wir uns gerade, wie ich gesagt habe, an ihm abarbeiten. Na. Ich würde immer meinen, auch wenn es manchmal ein bisschen schwierig ist, wenn ich derjenige bin, der die Pace vorgeben will, muss ich die Regeln vorgeben und kann sie nicht laufen lassen. Sonst wird der andere spüren, er kann ein Spiel spielen oder kein Spiel spielen. Ich würde nicht zulassen. Nochmal, deshalb bin ich vielleicht auch kein Manager geworden oder will auch nicht verhandeln. Ich habe meine Dinge immer selber verhandelt und habe gesagt, wie gut bin ich? Was ist das wert im Gesamtgefüge? Und das und darum bitte ich, nicht mehr und nicht weniger. Ich habe bestimmt viel Geld nicht eingenommen, aber zumindest haben die Berater nicht mit mir viel Geld verdient. Und das geht dem Geschäft ein Stück weit verloren, weil ich finde es ja allein die Tatsache, da sitzt ein Sportvorstand, ein Sportdirektor, der sitzt mit einem Berater zusammen, sie sprechen mit der wichtigsten Person, der ist möglicherweise gar nicht dabei. Jetzt muss man wissen, kommt die zu einer Einigung, sitzt hier einer, der verdient Summe X, der das aber aushandelt, verdient wahrscheinlich das Dreifache vom Jahresgehalt von dem, der hier sitzt, ist ja schon mal krank. Und dann soll ich nicht die Regeln vorgeben? Also ich würde mich ja im Grunde im Boden schämen, aber das ist nur meine Meinung dazu.
Wenn man mal von der anderen Seite drauf schaut, was sagt es denn über die Qualität des Managements aus, dass man mit so einem Spieler ins letzte Vertragsjahr geht?
Also, noch einmal, das ist nicht optimal, das ist gar keine Frage, aber manche Situationen passieren, es kommen Einflüsse, die reden miteinander. Ich habe ja gehört, mit Upa ist schon fast vor einem Jahr mal gesprochen worden und dann kam die Verlängerung von Davis und Musiala. Also das Leben besteht schon auch manchmal aus Ereignissen, die man bedingt kontrollieren kann. Das ist durchaus möglich. Aber ich bin trotzdem immer der Meinung, also wenn ich jetzt irgendetwas anfange, ich bin jetzt verliebt in eine Situation und will diesen Spieler haben, dann kämpfe ich um diesen Spieler, wie es schlimmer nicht mehr geht. Und natürlich habe ich nicht zu erwarten, dass es von heute auf morgen eine Entscheidung gibt. Aber ich spüre doch, also das sind ja auch menschliche Gesichtspunkte, unabhängig eines Beraters, was ist da? Das ist auch die Qualität, finde ich, von einem Manager oder der das dann verhandelt, der das versucht zu spüren, um dann dem Ganzen nach innen und nach außen auch das Gefühl zu geben, wenn du die Führung aus der Hand gibst und darauf hoffst, dass der Spieler pokert, dass die anderen noch viel, viel mehr pokern, dann ist das eine Situation, die ich nie geliebt habe in meinem Leben. Ich wollte immer Klarheit und Fakten schaffen. Dafür gibt es ein Zeitfenster. Und deshalb hätte ich es anders gehandhabt. Aber ich hätte vielleicht auch keine Mannschaft mehr. Ne?
Matthias, das ist ja auch möglich. Die Spieler sprechen ja auch immer von Wertschätzung. Ob sie genügend Wertschätzung bekommen. Wann kommt denn irgendwann mal auch der Zeitpunkt, wo der Verein diese Wertschätzung einfordern kann?
Letztendlich muss man immer wissen, das sind junge Menschen, noch nicht stabil in seinem oder in ihrem Persönlichkeitsprofil. Das ist einfach so. Also wenn da
das
musst du ja, aber da, davon bin ich.
Ich will es gar nicht an ihm aufmachen.
Ja, ja.
Aber die Spieler
aber sind. Aber das ist so. Der Einfluss.
Kein 15-Jährigen mehr.
Ja, aber der Einfluss von jungen Menschen, die eigentlich am Ende ihrer Karriere einigermaßen im Leben stehen und das ist mit Mitte 30 so. Der ist einfach da. Da ist einer. Der ist beeinflussbar und hat seine Berater, die auch natürlich sich die Taschen voll machen. Und letztendlich ist der beeinflussbar. Darüber brauchen wir nicht reden, egal wie stabil er ist. Das ist einfach so ein Beispiel, was man akzeptieren muss. Du musst nur als Verein dann sehen, als Persönlichkeit und in der sportlichen Qualität, ist es dann derjenige welcher, auch wenn das möglicherweise wehtun. Das ist der entscheidende Punkt. Und jetzt kommen wir mal zu einem positiven Beispiel. Wir haben die ganze Zeit an uns etwas abgearbeitet. Ich glaube, Joshua Kimmich, auch gefährliches Halbwissen, ich glaube, selber verhandelt, irgendwann dann auch entschieden, das zu tun und zu machen, ging bestimmt auch eine Weile. Aber es gibt auch andere Beispiele, wo man möglicherweise
da haben die Bayern sich, ja auch gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, dass die Bayern da zwischenzeitlich auch das Angebot angeblich zurückgezogen haben, weil es zu lange gedauert hat.
Okay.
Er hat sich dann doch dazu entschlossen, aber da war wohl kein Berater mit drin. Aber
also,
dann habe ich eine andere Frage.
Lass uns nur eins festhalten. Also ohne Klarheit wird es schwierig.
Nico Schlotterbeck, wir haben ja über ihn auch schon gesprochen, wo du ja schon mal geäußert hast, dass du, nicht der Verein, du hättest ein Ultimatum gesetzt, aufgrund von Klarheiten, die man schaffen möchte. Diese Deadline hat Nico Schlotterbeck sich jetzt selber gesetzt. Er hat gesagt, er entscheidet sich, ob er den Vertrag verlängert oder den Verein verlassen sollte. Und seine Deadline ist im Sommer. Was weiß er denn im Sommer, was er heute noch nicht weiß?
Welche Innenverteidigung Barcelona brauchen, Bayern München brauchen, Real Madrid brauchen. Möglicherweise, ich weiß es doch nicht, aber also ich würde ihn doch fragen, ich will doch nur darüber reden. Ich bin doch, diese Gespräche führe ich doch nicht, ich bin doch nicht dabei und ich möchte jetzt auch nicht gewisse Themen ablenken. Ich versuche jetzt zusammenzufassen. Wenn ich als Verein und damit handelnde Person jemanden möchte und mich committed habe, dass ich das möchte, dann kämpfe ich mit allem, was ich habe, finanziell, emotional und auf der menschlichen Seite diesen Spieler zu haben. Dann muss ich möglicherweise auch mal ein Zwischengespräch mit einem Berater, das ist ein Zwischengespräch, das ist das kürzeste Gespräch von allen. Würde ich mit dem Berater führen, dann würde ich wieder mit dem Spieler sprechen und dann würde ich ein Gefühl entwickeln und sagen, pass auf, wir haben folgenden Fakt. Du hast Vertrag bis dahin, wir wollen Planungssicherheit, wir haben das und bis dahin steht das und fällt das und wie auch immer und da hätte ich gern eine Antwort. Das kann natürlich sein, dass du den damit möglicherweise verlierst,
ja, aber
zu Bedingungen, die du selber in der Hand hast.
Du sitzt
und deshalb,
auf dem Driver-Seat.
Würde ich das empfehlen in der Zusammenfassung.
Ich meine, auf der anderen Seite ist es natürlich auch sein gutes Recht von Nico zu sagen, ich entscheide mich jetzt nicht, ich entscheide mich erst im Sommer, weil Dominostein passieren kann, ne?
Upamecano. Also, darf ich nochmal zusammenfassen, dass das nicht wieder falsch interpretiert wird. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Also was der Spieler will, kann ich ja in dem Gefühl des Gespräches irgendwann herausarbeiten und kann mich drauf einlassen oder nicht drauf einlassen. Das hängt ja immer auch von der Qualität und in der Art und Weise, wie man miteinander spricht und kommuniziert. Und trotzdem muss ich dann als handelnde Person, und der Verein ist immer die handelnde Person, zu sagen, okay, darauf lasse ich mich ein mit allen möglichen Randthemen, die es geben kann, oder aber eben nicht. Und das ist Klarheit. Und schafft diese Klarheit, weil das ist immer, ich sage dann auch aus dem Leben, vielleicht ist es auch eine Phrase, aber ich glaube, es ist eine Lebensweisheit. Ein Ende mit Schrecken ist immer besser als ein Schrecken ohne Ende. Und dieses Dahinwabern und alle nehmen wahr, dass man im Prinzip eine Situation hat, die eine gewisse Abhängigkeit in der Entscheidung schaffen, ist ja automatisch ein Sinnbild der Schwäche. Du musst immer aus dem Gefühl der Stärke
heraus. Da bin ich ja ganz deiner Meinung. Unabhängig davon jetzt, mal losgelöst von dieser Thematik, kann denn der BVB sich überhaupt erlauben, so lange zu warten, um dann erst im Sommer oder nach der WM möglicherweise zu wissen, bleibt der Junge oder nicht?
Also grundsätzlich, auch nochmal, auch wenn ich mich jetzt wiederhole, Nico Schlotterbeck hat Vertrag bis 27 und es gibt eine rechtliche Basis und es gibt eine menschlich-moralische Basis und die können nur in handelnden Personen miteinander im direkten Gespräch herausarbeiten, was man möchte. Und selbst wenn eine Situation entsteht, wo diese Klarheit, die man möchte, nicht möglich ist, kann man immer noch zu der Entscheidung kommen, in einem offenen und ehrlichen Gespräch zu sagen, dann müssen wir hier eine harte Entscheidung treffen, sind aber trotzdem noch gut miteinander. Vertragsrecht gilt es immer zu respektieren, aber bitte agieren und nicht immer reagieren. Das hat gar nichts mit Borussia Dortmund zu tun. Das würde ich allen empfinden oder allen raten. Unabhängig der Tatsache, nochmal, ich habe diesen Beweis, ich war 4 Jahre in München, ich war Sportvorstand, habe aber immer argumentiert, dass das Thema Verträge, Managementthemen, Scouting war bei mir angesiedelt, bitte von den Vollprofis, und da gab es Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Jan-Christian Dresen war dann da, davor war noch Karl Hopfner da, dann war Michael Rechke da. Also soll ich den allen erzählen, die das jahrelang gemacht haben, dass ich das besser kann? Das wollte ich nie und deshalb auf den Sport konzentriert. Aber der Sport in seiner Aussagefähigkeit, wie man sich dem zu verhalten hat, bedeutet natürlich auch gegenüber, das betrifft den Berater, betrifft aber auch den Spieler, dass es auch gegenüber dem Verein eine gewisse Form des Respektes ist, wenn der Verein einen Wunsch äußert, in der Kommunikation Klarheit schafft. Und die Klarheit kann auch sein, wir gehen auseinander. Aber das auch ist möglich, aber es ist immer besser. Schaff immer Fakten, als dass du sie nicht tust. Und das Spiel, was wir ja jetzt gerade auch, jetzt bin ich ja gerade ein Mann auch der Öffentlichkeit und versuche Dinge, es wird kommuniziert, es wird beredet, es wird zerredet und das tut dem Gesamten nicht gut.
Abschließend, würdest du dir in einer rosaroten Matthias-Sammer-Welt, würdest du dir da wünschen, dass die Spieler ohne Berater fungieren würden und Spieler und Vereine alles regeln würden?
Ich habe mal flapsig, wenn ich untereinander war, immer argumentiert, dass es die Berater nicht braucht. Also privat habe ich noch härter argumentiert. Das kann ich jetzt hier nicht tun, weil wir auch in ungünstigen Zeiten leben und dementsprechend auch ich selber mit gewissen Themen so gelegen. Aber ich habe für mich bis heute niemanden, der das tut, weil ich immer das Gefühl wollte, auch mit allen Fehlern, die man selber gemacht hat, authentisch zu sein und selbstbestimmt zu sein. Und ich könnte mir nicht vorstellen, dass in einer Situation, wenn ich in eine Partnerschaft mit jemandem gehen möchte und ich würde merken, dass es Schwierigkeiten geben würde, egal wie alt ich war, das hätte ich gar nicht zugelassen, weil es ist eine Verantwortung, auch dem Arbeitgeber gegenüber Farbe zu bekennen. Egal in welche Richtung. Ja. Egal in welche Richtung. Und deshalb, ja, ich würde sie abschaffen aus zweierlei Gründen. Erstens verdienen sie zu viel Geld. Zweitens sind sie unnötig. Und drittens schafft das keine Konstellation, die gut ist zwischen Spieler und Verein. Das ist nicht gut.
Vielen Dank bis hierher, Matthias. Wir machen eine ganz, ganz kleine Unterbrechung und sind dann hier zurück bei Sammer und Basile, der Hagedorn Talk.
La 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 la.
Willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Sammer und Basile, der Hagedorn Talk. Neben mir zum Glück nach wie vor Matthias Sammer. Und wir, Matthias, wollen jetzt weitermachen mit unserer Rubrik Summertime.
La, 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 la.
Matthias, es ist so langsam wieder offensichtlich die Zeit der Trainerentlassung. Dino Toppmöller bei Eintracht Frankfurt, Horst Steffen bei Werder Bremen. Allgemein erstmal zunächst gefragt, welchen Stellenwert haben denn die Trainer für dich in einem Vereinsgefüge?
Ich glaube, dass sie ein Bestandteil eines Systems sind. Ich glaube, dass übergeordnet sowohl was die Führung des Clubs betrifft, als auch der sportlich Verantwortliche über einem Trainer stehen muss, weil er die Leitlinie vorgibt und mit jedem Tag länger den Trainer natürlich auch besser kennenlernt, seine Ansichten, die Art und Weise, wie er spielt, wie er kommuniziert, was er für ein Mensch ist, wie verlässlich er ist, ihn immer weiter in das Gefüge zu integrieren und bei ganz wichtigen Entscheidungen wie Transfers zu tätigen oder aber auch mal ein Gespräch, ein sportliches Gespräch zu führen, hängt für mich mit der Qualität des Sportdirektors oder Sportvorstandes zusammen, der anerkennt, dass dieser Trainer Qualitäten hat und über diese Qualitäten verfügt und dann eben nicht nur die Mannschaft hoffentlich verbessert, sondern den Verein insgesamt. Und damit hast du ein gutes, rundes Gebilde.
Weil du gerade jetzt Sportvorstand oder Sportdirektor auch ansprichst, die ja in aller Regel dann die Trainer verpflichten. Wenn wir mal bei Eintracht Frankfurt gucken, die haben ja jetzt einen neuen Trainer, Albert Riera. Die holen sie aus der slowenischen Liga. Ich bin ganz ehrlich, ich kannte ihn nicht. Ich habe den Namen da auch zum ersten Mal gehört. Wie sieht denn so ein Scouting eines Trainers überhaupt aus?
Ich glaube, dass es eben sehr, sehr wichtig ist, dass in dem Moment Markus Krösche die Leitlinien vorgibt. Wir müssen jetzt aufpassen, dass das nicht zu viel ist. Also Spielidee, natürlich eine Spielphilosophie, möglicherweise im System, aber das ist nicht so wichtig. Ballbesitz, Fußball, Tempofußball, Positionsvielfalt, sehr, sehr flexibel oder aber eben anders, aber das stelle ich mir vor, weil er ist Spanier und dementsprechend wird das Markus Krösche in seinen Leitlinien von Eintracht Frankfurt, von ihm natürlich gegeben haben, sich aufgeschrieben haben und wird das abgeglichen haben und ihm somit gefunden haben.
Ich habe mal nachgeschaut, in der Bundesliga haben wir oder wie viele deutsche Trainer haben wir? Schätz mal.
Weiß ich nicht. Ich würde sagen halb-halb.
Ja, ziemlich so gut ungefähr, geschätzt. Ja, wir haben 10.
Okay.
10 deutsche Trainer in der Bundesliga. Okay. Von 18 Mannschaften. Ja. Was sagt das denn über den deutschen Fußball aus?
Wir haben die Diskussion immer gehabt und ich beschäftige mich natürlich auch. Ich beobachte das und versuche, die Erfahrung, die ich gemacht habe, zu benennen. Manchmal hole ich zu sehr aus und manchmal versuche ich es dann auch kürzer auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, dass wir in Deutschland keine Identität mehr haben, für was wir stehen. Das ist egal, wo ein Trainer herkommt, ob er Deutscher ist oder ob er mal Spanier ist, sondern wirklich diese große deutsche Leitlinie oder die Leitlinien zu erkennen, speziell in Form der Trainingslehre. Und daraus abgeleitet, was man darstellen will, ich gehe gleich darauf ein, um zu sagen, das ist Deutschland, um gleichzeitig offen zu sein, Innovationen, spanischer Fußball, Spielideen, Spielphilosophie, Ballbesitz, Fußball, wie auch immer, das sind alles kleine Bestandteile, aber der große Block ist für mich deutscher Fußball. Ich glaube, wir haben kein Grundlagentraining mehr, auch im Nachwuchsbereich nicht. Grundlagentraining meine ich nicht nur mit Grundlagenausdauer, halte ich auch für wichtig, auch abgeschafft, aber ich meine Grundlagentraining auch in der Technik. Also Passformen, ganz einfache Sachen, rechts, links, Beidfüßigkeit, Kopfballspiel, Ball an und Mitnahme. Und ich glaube, dass wir ganz, ganz viel in die Spielphilosophien integrieren, aber weniger Grundlagentraining. Mein Grundlagentraining gehört auch Taktik dazu. Also 1-1, offensiv, defensiv, zwei Kämpfe beobachten. Ich glaube zu wenig. Mhm. Ich glaube zu wenig, weil wir alles ableiten, ein Stück weit von der Spielidee und damit Wichtiges verlieren und auch eine Grundlage ist für mich in der Persönlichkeit Ehrgeiz, gewinnen wollen, Sieger zu sein, um diese Punkte mal zu benennen. Und ich
Persönlichkeitsentwicklung.
Glaube, natürlich. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Schwerpunkt, dass wir im deutschen Fußball den Mut haben müssen. Und wir haben ja jetzt auch eine Expertengruppe gebildet, was ich wirklich herausragend finde. Und Grundüberlegungen auch in der Organisation.
Ganz kurz, Jürgen Klopp, Sammy Khedira.
Genau, genau. Markus Krösche, glaube ich, Max Eberl und wie auch immer. Ja. Und so. Und Andreas Rettig und von der DFL nochmal. Ich finde das gut. Und man hat jetzt eine Organisationsform gefunden, um zu sagen, möglicherweise in der U21. Das kann ich nicht bewerten. Dafür bin ich viel zu weit weg. Ich würde mir nur von dieser Gruppe wünschen.
Warte nur ganz kurz, dass der Zuschauer es versteht. Da kam jetzt die Idee, und die soll jetzt auch umgesetzt werden, dass die U21-Spieler innerhalb einer eigenen Liga gegeneinander spielen können. Und die Vereine dürfen sich freiwillig dazu entschließen, ob sie eine U21 stellen, die sich dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit erst bis zu einem gewissen Final Four, ob die dann gegeneinander spielen möchten oder eben nicht.
Also besser kann man es nicht erklären, muss ich sagen. Also das Thema ist eine Organisationsform, weil fehlende Spielpraxis. Aber vorm Spiel kam das Training. Und ich würde mir von dieser Gruppe sehr, sehr wünschen, dass wir wieder den Mut haben, inhaltliche Leitlinien, wie ich sie gerade auch ein Stück weit benannt habe, zu definieren. Und da war bestimmt etwas fehlerhaft dabei oder vielleicht muss man etwas anderes oder einen anderen Schwerpunkt setzen. Organisationsformen kommen immer nach dem Inhalt. Es ist erst immer der Inhalt zu definieren, was man verbessern müssen, um dann Organisationsformen zu finden.
Machen wir gerade den zweiten Schritt vor dem ersten?
Ich bin nicht dabei. Ich kann es nicht beurteilen. Deshalb ist es ja mein Wunsch an dieser Gruppe. Und vielleicht haben sie das auch. Und das ist eine erste Konsequenz daraus. Ich würde mir eben nur wünschen, habe ja jetzt auch ein bisschen rumtelefoniert im Vorfeld dieser Sitzung. Also wir haben die Trainerausbildung. Was findet da eigentlich statt? Was gibt es da für Inhalte? Und ich merke, dass wir gute Leute haben, aber dass wir schwimmen. Ich merke das einfach. Genauso die Managerausbildung, also für die sogenannten Sportdirektoren. Also es heißt Managerausbildung, aber Sportdirektoren. Ich bin nicht dabei. Ich kann nur sagen, allein da, denke ich, müssen die dort verhandeln lernen oder müssen die mehr Sport lernen, um mit einem Trainer Sport zu organisieren.
Was sollten
Sie denn? Alles andere, na, Sport. Sport. Oder aber, du benennst es anders, dann sind es Manager. Also das muss man auch in meinen Augen voneinander trennen, weil übergeordnet über dem Trainer als ein sportliches Gesicht in einem Verein geben muss, der für diese Stabilität sorgt. Und ich will nur damit sagen, ich würde mir von dieser Gruppe sehr, sehr wünschen, vielleicht tun sie es auch, und dass sie inhaltliche Leitlinien wieder benennen für den Nachwuchs, für den Männerfußball, dass der deutsche Fußball wieder eine Identität bekommt. Wir sind global und es wird immer europäisch und die Einflüsse kommen. Aber wir müssen trotzdem ein Stück weit den Mut haben, zu sagen, wer wir sind. Und wenn wir das aber nicht mit Inhalten tun, schwimmen wir. Und das ist nicht gut.
Ich meine, wir können ja nur das beurteilen, was wir lesen. Das war jetzt eben nun mal diese Thematik mit der U21. An wem könnten wir uns denn orientieren? Oder an was sollen wir uns denn orientieren?
Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass möglicherweise die Benchmark in Inhalt und letztendlich auch in Trainern in Spanien liegt. Es gibt ja noch Mikel Arteta, Cesc Fabregas und wie auch immer. Es gibt wunderbare junge Trainer, die wir, glaube ich, auch ein Stück weit haben. Denny Röhl bei Glasgow Rangers, Brighton, Fabian Hürzeler. So, wir haben einen englischen Nationaltrainer, wir haben den Trainer in Barcelona. Also so ist es ja nun mal nicht, dass wir gar nichts haben. Aber ich glaube, das ist einfach wichtig ist, den Mut zu haben, wissenschaftlich auch aus der Vergangenheit ganz, ganz wertvolle Erkenntnisse zu haben, im Übergang zur Neuzeit immer wieder anzupassen, aber Dinge wegzulassen, um zu sagen, das lasse ich mit einfließen, obwohl sie mit Spielideen und der Art und Weise 30 Jahre Vorsprung haben, stelle ich mir schwierig vor, das einzuholen. Also ich kann gewisse Dinge mit übernehmen aufgrund der Tatsache dessen, was uns mal stark gemacht hat. Und das ist das, was ich vom Bauchgefühl her, ich bin nicht überall dabei und manches möge man mir verzeihen, vielleicht auch erkennen zu lassen, um zu sagen, für was steht der deutsche Fußball? Wollen wir das überhaupt? Also ich glaube, in einer guten Kopie von ganz vielen anderen Ländern. Wir haben keine wirklich eigenen Stärken mehr, dass wir gesagt haben, Also klar, die waren heute nicht so gut, aber die haben die anderen in Grund und Boden gelaufen. Das kommt noch nicht mehr. Also Technik, Taktik, die Spielidee, also sie waren klar überlegen, aber sie waren trotzdem nicht zu schlagen, sie waren nicht zu bezwingen, sie haben Zweikämpfe gewonnen und letztendlich vom Persönlichkeitsbild ableitend, um zu sagen, also obwohl sie in verschiedenen Punkten vielleicht nicht so gut waren, also wenn sie gut waren, umso besser, weil das muss ja mit einem Bestandteil sein, aber also die sind eigentlich nicht zu schlagen. Wir wissen zwar nicht genau, warum, aber eigentlich sind die nicht zu schlagen in der Art und Weise, dass man im Fußball anwenden kann. Wenn es notwendig ist, dass wir den Ball haben, dann sollten wir mit dem Ball umgehen können. Wenn es aber möglich ist, dass wir mal nicht den Ball haben, weil die anderen mit Ball ein bisschen besser sind, warum soll ich dann nicht in aller Ruhe, in Klarheit auch verteidigen können? Warum soll ich nicht mit einer Führung genauso sensibel umgehen, wie wenn ich zurückliege, um natürlich sofort zu kommunizieren, eine Achse zu haben, Hierarchie zu haben, Gemeinsamkeit zu haben. Also ein paar Punkte festzulegen, um zu sagen, also die spielen zwar ein bisschen komisch, aber die haben noch gewonnen oder große Titel gewonnen. Und mir geht es einfach darum, um zu sagen, nicht in der Vergangenheit leben, aber was gut war, aus der Vergangenheit ins Heute transportieren, gucken, Innovation zuzulassen, stabil zu gestalten, um zu sagen, das ist Deutschland.
Wer trägt denn die Verantwortung dafür, dass wir diese Identität verloren haben?
Ich hätte immer gedacht, übergeordnete Instanzen wie die Deutsche Fußballliga, der Deutsche Fußballbund geben grobe Richtlinien aus. Und dann haben wir natürlich sehr, sehr starke Clubs und sehr, sehr starke Vereine, um dort immer wieder auch in der Kommunikation miteinander umzugehen, um diese großen Leitlinien zu belassen. Aber trotzdem darf Leverkusen anders ein Stück weit ausbilden, wie Borussia Dortmund, wie Bayern München, wie der HSV, wie Hertha, wie in Nürnberg. Das ist gar keine Frage. Aber trotzdem brauchen wir diese Richtlinien, um diese Richtlinien als übergeordnete Instanz zu erkennen und dann verschiedene Wege auch zuzulassen, die dazu führen können. Aber ich halte das für sehr, sehr wichtig. Und es muss eine übergeordnete Instanz geben, die nicht per Dekret und Mufti, sondern in feiner, sauberer Kommunikation der Überzeugung argumentiert. Und deshalb auch da die Kommunikation, glaube ich, verbesserungswürdig.
Kann es denn dauern, bis man die Identität wiederfindet?
Also wenn du sie heute festlegst, ja, und du musst sie erst mal im Nachwuchs irgendwo interpretieren und du musst erst mal den Mut haben, das auch stärker zu benennen, dann sagt man, wenn die Grundlagen gegeben sind und es müssen nur ein paar inhaltliche Veränderungen tätigen, um circa 3 Jahre. Manchmal kommt auch ein Spieler schneller. Wir sind ja nicht bei Null. Ich glaube, dass wir nur dieses kleine Schräubchen ein bisschen in die richtige Richtung drehen müssen, um große Verbesserungen zu erzielen. Man sagt in der Regel um die 3 Jahre in den Verhaltensweisen, wie wir sie haben. Ja.
Was glaubst du denn, wann wir diese Identität noch inne hatten? Hatten wir sie 2014? War das so das Jahr, als wir dann Weltmeister wurden? Und danach hat es dann sukzessive nachgelassen.
Ich würde meinen, ohne das mit irgendjemandem in Verbindung zu bringen, aber wir waren 2008 und 2009 jeweils Europameister U17, U19, U21. Und dann sagt man aus dem Nachwuchsbereich 3 bis 5 Jahre. Und komischerweise waren wir 5 Jahre später Weltmeister. Das ist schon verrückt. Das ist ja keine Erfindung von mir. Und wir haben jetzt auch eine U17 gehabt.
Du warst da ja
gehabt.
Auch sportlicher Leiter für den ganzen
U-Bereich.
Ja, ich sag's ja nur.
Ja, okay. Und wir haben jetzt natürlich auch im letzten und vorletzten Jahr, wir haben die U17 waren Welt- und Europameister. Das ist erstmal eine Aussage. Und trotzdem müssen wir daraus ein Stück weit ableiten, wo ich eben glaube, dass wir im Übergang vom Jugendbereich zum Männerbereich eine Situation haben, wo die Spieler in der heutigen Zeit viel, viel mehr Betreuung brauchen, weil die Kader in den guten Mannschaften größer geworden sind, um sie zu begleiten, sowohl körperlich als auch geistig. Ich glaube, da haben wir auch noch große Reserven und deshalb kann ich nicht genau beurteilen, was sich verändert hat. Ich weiß nur, Thema Fitness, irgendwann kamen die Amerikaner, wir haben hier auch schon mal drüber geredet, jetzt war das Nonplusultra. Laufen, Turnschuhe anziehen, auch mal einen Grundlagenlauf oder so Fahrtspiel zu machen, boah, das macht überhaupt keinen Spaß, das wollen wir nicht mehr und wie auch immer. Aber wir haben total vergessen, was das für ein Grundlagentraining ist für die Entwicklung, wie auch immer, Verletzungsprophylaxe, Spielhäufigkeit diese Themen. Das ist ja nur ein Beispiel. Dann haben wir die Spanier, die eben so sehr sehr stark waren. Dann kam Pep Guardiola, haben einen Mittelstürmer abgeschafft, Außenverteidiger, dann alle im Mittelfeld gespielt. Das ist alles gut und schön und das ist auch nicht schlecht, um Gottes Willen. Aber man muss aufpassen, dass die Dinge dann nicht verwässern und dass man dann in größeren Abständen plötzlich in der Ausbildung das, was oben teilweise gesagt wird, in den Nachwuchs transportiert wird. Ich glaube, ich hatte es hier auch schon mal gesagt. 1996 haben wir die Europameisterschaft nochmal gewonnen. Da war der Slogan, der Star ist die Mannschaft. Wenn das der Slogan für die Nachwuchsarbeit ist, wird individuelle Entwicklung gekillt. Mhm. Weil dem Grunde genommen, also entweder der passt da rein oder muss weg, statt zu sagen, aus der Individualität entwickeln wir eine Mannschaft. Und so war es auch 96. Wir hatten 7 Verletzte, im Finale Gesperrte. Olli Kahn hat noch ein Spieltrikot bekommen. Also da ging es rein um die Aufstellung. Das war sportlich jetzt auch nicht so besonders, aber wir haben es halt gewonnen. Ich will nur damit sagen, dass vieles möglich ist, wenn du selber du sein kannst. Dass Grundlagen des Lebens, diese Gesetze sind geschrieben, die sind im Leistungssport geschrieben und die sind auch im Verhalten von Menschen geschrieben. Die werden auch in 50 Jahren noch Gültigkeit haben, wenn ich dann von oben gucke.
Ja, bist du noch fit.
Ich habe gesagt, 50 Jahren, dann gucke ich von oben und schaue nach, hoffe, dass...
Wenn es nach mir geht, machen wir in 50 Jahren diese Sendung immer noch.
Wir schauen.
Ist es denn aber vielleicht auch ein Problem, Matthias? Weil ich habe ja gerade gefragt, wann haben wir diese Identität auch verloren, dass so wenige Ex-Profis, die jetzt Weltmeister, wir machen es mal jetzt an den Weltmeistern 2014. Ja. Da haben wir noch Miroslav Klose, der ist in der zweiten Liga bei Nürnberg. Ja. Wir haben Shkodra Mustafi, der ist Co-Trainer der U21-Nationalmannschaft.
Ja. Dass der Mertesacker nicht zu vergessen?
Ja, der war jetzt Akademieleiter, hört jetzt auf. Genau, ja. Ist jetzt, glaube ich, dann nur noch TV-Experte, wenn er nicht irgendwo anders
einen Job annimmt. Wird den nächsten Schritt gehen, Bauchgefühl. Okay. Mhm.
Dann sagen wir 2,5 von, okay. von den 23. Ja. Ist es auch ein Problem, dass so wenige den Geist oder die Mentalität, die Persönlichkeit selber als Trainer einer Mannschaft weitergeben?
Uli Hoeneß hat ja immer benannt, dass das ein Geldthema sein könnte, weil sie genug haben. Das war in der Vergangenheit nicht so, wo man noch ein bisschen sich Dinge erarbeiten
musste. Hat er damit einen Punkt?
Das muss jeder für sich von diesen Spielern beantworten. Fakt ist, dass ich mir wünschen würde, und es gibt wunderbare Menschen, die von der Lebensplanung, da gehört Sami Khedira zum Beispiel auch dazu, die Top-Ansichten haben. Mario Gomez gehört dazu, der bei RB auch in dem Kosmos mit ist. Wir brauchen solche Leute, die aus dem Fußball kommen, für den Fußball argumentieren, kämpfen und das nicht, und das sage ich mit allem Respekt, aber dass viele Positionen im deutschen Fußball auch besetzt sind mit Personen, die nicht so sehr aus dem Fußball kommen. Das ist keine Wertung, aber wir brauchen die Kombination. Ich habe das immer über Lothar auch gesagt, mit seinem Fachwissen übergeordnet. Er muss sich ja nicht in der Tagesarbeit, sagen wir mal, aufreiben.
Was wäre denn eine gute Position für ihn gewesen?
Ja, Lothar, in meinen Augen müsste auch in dieser Gruppe sein, weil er ein Fußballinstinkt, ein Fußballgefühl hat. Das ist einfach nicht zu finden. Und dann kann man
ist es Wahnsinn, auch, dass er da nicht mit dabei sein soll?
Nein, ich finde, es ist ein wichtiger Schwerpunkt. Wenn ich ihn höre und wenn ich das sage, dann kann natürlich ein Diagnostiker kommen, um zu sagen, wie auch immer, da und wie auch immer, und das hat sich alles weiterentwickelt. Die Grundlagen des Fußballs und das Gefühl für das Spiel ist nicht erlernbar. Es sind dann wieder Inhalte abzuleiten, was es dann bedeutet, und dementsprechend glaube ich, wir waren ja gerade bei den 14ern, also die sollten die Arschbacken zusammenkneifen und in verantwortungsvolle Positionen sich hereinarbeiten. Es macht auch keinen Sinn, um zu glauben, ein guter Fußballer ist automatisch ein guter Sportvorstand. Beispiel: Der Klavierspieler muss immer noch nicht in der Lage sein, Weltklasse-Klavierspieler, einen anderen erklären zu können, wie Klavierspielen geht. Da gehören noch ein paar andere Themen dazu. Also als Botschaft und Fazit, die 14er sollten die Verantwortung in sich tragen, das, was sie auch gelehrt bekommen haben, weiterzutragen.
Dann machen wir fast eine Klammer.
Okay.
Wenn wir jetzt schon bei der Nationalmannschaft sind, wir haben ja zu Beginn jetzt auch schon über Marc-André Ter Stegen, und da haben wir ja kurz die Nationalmannschaft angesprochen. Wir starten ja jetzt auch ins WM-Jahr. Ja. Freuen wir uns alle sehr drüber. Ja. Blickst du denn Stand jetzt mit mehr Bedenken oder mit mehr Vorfreude, was unsere Nationalmannschaft betrifft, auf die WM 26?
Also, nicht im letzten Detail, aber wenn ich den Kader so sehe, Flo Wirtz wird immer besser jetzt in Liverpool, bereitet Tore vor, schießt Tore, wird wieder der alte Wirtz. Musiala kommt zurück, Kai Havertz hoffentlich bleibt gesund, Woltemar, der entwickelt sich, dann haben wir den jungen Karl, dann haben wir im Mittelfeld, dann im Abwehr gucke ich. Also ich sehe eine gute Mannschaft, habe ich hier schon mal gesagt. Ich sehe.
Thomas Müller sagt, es fehlt die Reife. Was siehst du?
Also ich würde sagen, ich glaube, ich weiß, was er meint, weil ich das Vergnügen hatte, mit ihm 4 Jahre zusammenzuarbeiten. Und Thomas ist, man denkt manchmal, ein bisschen flapsig. Thomas steckt sehr, sehr viel Substanz dahinter. Und deshalb, ja. Aber ich kann mir, also die Reife nicht reifen, wenn ich nicht vorher etwas getan habe, um Reife zu erzielen. Und ich glaube, dass wir genug Substanz an Spielern haben, auch in einer Achse, die dann auch dafür sorgen, Stabilität zu haben. Trotzdem glaube ich, und das haben wir in dieser Sendung auch besprochen, wenn wir bei diesem Turnier erstmal jetzt keine Verletzungen, grob gesehen diese Mannschaft, wie wir sie gerade in ein paar Details benannt haben, zur Verfügung haben, und sie ist in diesem Turnier in dem bestmöglichen physischen, körperlichen Zustand, dann wird sie sehr, sehr schnell spüren, wenn man eine Achse schafft und darüber redet, Außergewöhnliches schaffen zu können, wird sie eine Dynamik entwickeln, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Und deshalb bin ich sehr, sehr optimistisch, dass wir einen jungen Trainer haben, der hat eine klare Spielidee. Ja, der ist ein junger Trainer, Ecken und Kanten, aber der hat eine klare Spielidee. Und in der Verbindung dann diese Grundlagen zu haben, dann wieder daran zu denken, dass wir Deutschland sind, auch mit einem Ehrgefühl, mit Stolz und auch mit dem Wissen, dass die anderen eigentlich mal Respekt hatten vor uns und von Anfang an spüren in diesem Turnier, boah, die Deutschen, wow, die sind gut. Und wenn diese Dynamik aufgrund von Geist, aber vor allen Dingen Körper zueinander trifft, ist Außergewöhnliches möglich. Und ich bleibe dabei, dass wir dieses Turnier gewinnen können. 100%.
Ich nehme dich beim Wort, mein Lieber.
Sehr gerne.
Matthias, wir sind schon wieder am Ende der Sendung. Vielen, vielen Dank. Hat großen Spaß wieder gemacht. Ich habe es ehrlicherweise auch nicht anders erwartet. Und dann sehen wir uns hier an dieser Stelle in 4 Wochen, je nachdem, wann wir uns dann den Termin aussuchen. Im März auf jeden Fall zur gleichen Uhrzeit auf jeden Fall wieder. Vielen Dank, Matthias.
Ich danke auch.
Und viel Spaß jetzt noch Ihnen bei Sky. Bis demnächst.
Das war's leider schon wieder mit Sammer und Basile, der Hagedorn-Podcast, präsentiert von der Hagedorn-Unternehmensgruppe.